Shinichi Yamamoto verfolgte jeden Tag genau die Zeitungsberichte. Die angespannte Situation nahm sein Interesse gefangen. In seinem Kopf analysierte er die verschiedenen Details. Als am 19. Mai 1960, nach dem Zwischenfall mit dem U-2-Spionageflugzeug, sich oppositionelle Stimmen gegen den neuen Sicherheitspakt mehrten, schlug die Kishi-Regierung einen Kurs ein, der zu einer großen Schande für das parlamentarisch-demokratische System werden sollte. An diesem Abend versammelte sich der Parlamentarische Ausschuss für die Geschäftsordnung und Verwaltung. Zuvor war er in einer Debatte über die Verlängerung der gegenwärtigen 34. Parlamentssitzung stecken geblieben, nun aber plötzlich aufgrund der einseitigen Entscheidung der Ausschussmitglieder der Regierungspartei zusammengetreten. Mit der Mehrheit der Regierungspartei wurde dann beschlossen, einen Antrag auf Verlängerung um 50 Tage ins Parlament zu bringen. Erzürnt von der einseitigen Aktion hielten Abgeordnete der Sozialistischen Partei Japans einen Sitzstreik auf dem Korridor vor dem Büro des Parlamentspräsidenten ab, um den Beginn der Plenarsitzung im Unterhaus zu blockieren. Weil er sein Büro nicht verlassen konnte, forderte Parlamentspräsident Ichiro Kiyose einen Einsatz von 500 Polizisten an. Dies war beispiellos in der japanischen Nachkriegspolitik. Nach dem Aufruf von Organisationen wie der Sengakuren-Hauptfraktion und der Nationalen Bürgerkonferenz zur Verhinderung der Novellierung des Sicherheitspakts kamen etwa 30.000 Demonstranten und besetzten das gesamte Parlamentsgelände. Es regnete in Strömen. Um 22.25 Uhr läutete die Glocke zur Vorankündigung für die Eröffnung der Parlamentssitzung. Wie als Reaktion auf ein zuvor verabredetes Signal wurde plötzlich bekannt gegeben, dass der Sicherheitssonderausschuss, der bis zu diesem Zeitpunkt die Sitzung unterbrochen hatte, wieder eröffnet würde. Die Mehrheit der SPJ-Mitglieder, die diesem Komitee angehörten, befand sich immer noch im Sitzstreik vor dem Zimmer des Parlamentspräsidenten. Ein Tumult folgte, als sich die verbliebenen SPJ-Komiteemitglieder auf den Vorsitzenden des Sicherheitskomitees stürzten. Ein Stoßen und Rempeln brach zwischen den verschiedenen Parteimitgliedern los. Während der Aufruhr anhielt, bewilligte das Sicherheitskomitee den Antrag, den neuen Sicherheitspakt dem Parlament vorzulegen. Der ganze Vorfall dauerte nur 3 Minuten. Das ununterbrochene Geschrei und Gerempel verhinderte jedoch, dass irgendein Protokoll des Sitzungsverlaufes angefertigt wurde. Kurz nach 23 Uhr traf die Polizei ein und begann die SPJ-Abgeordneten, die vor dem Zimmer des Parlamentspräsidenten sitzen geblieben waren, mit Gewalt zu entfernen. Um 23.50 Uhr betrat schließlich der Parlamentspräsident Kiyose, von Parlamentswächtern beschützt, den Plenarsaal. Unter diesen höchst regelwidrigen Umständen wurde die Versammlung eröffnet. Nur die Mitglieder der regierenden liberaldemokratischen Partei nahmen an ihr teil. Die 50-Tage-Verlängerung der Sitzungsperiode wurde sofort beschlossen. Am 20. Mai, kurz nach Mitternacht, nach einer Berichterstattung des Vorsitzenden des Sicherheitssonderausschusses, wurde die offizielle Anerkennung des neuen Sicherheitspakts durchgeboxt. Dabei wurde weder beraten noch diskutiert. Das war wirklich ein regelwidriger Gewaltakt, der die parlamentarische Demokratie mit Füßen trat. Sogar einige Mitglieder der LDP missbilligten diesen Schachzug. Fast 30 Abgeordnete waren bei der Abstimmung im Plenarsaal abwesend, jene nicht mitgezählt, die wegen Krankheit fehlten. Warum hatte sich die LDP entschlossen, eine derart brutale Taktik anzuwenden? Weil am 19. Juni der Besuch von US-Präsident Eisenhower in Japan geplant war. Das 100-jährige Bestehen des japanisch-amerikanischen Freundschafts- und Handelsvertrages sollte gefeiert werden. Da es eine Frist von 30 Tagen gab, bis der neue Sicherheitspakt nach der parlamentarischen Absegnung in Kraft treten konnte, war der 20. Mai der letzte Termin dafür, wenn die Inkraftsetzung bis zum Besuch Eisenhowers gelingen sollte. Angesichts der verbrecherischen Taktiken, mit denen die liberaldemokratische Partei die Absegnung des neuen Sicherheitspaktes erzwang, lief das Volk Sturm. Von diesem Zeitpunkt an gewann die Anti-Sicherheitspakt-Bewegung ein Ausmaß und ein Interesse, die einmalig in Japans Nachkriegsgeschichte waren. Mehr als der tatsächliche Inhalt des Sicherheitspaktes entfachte die Missachtung der parlamentarischen Demokratie durch die Regierung Kishi den Zorn der Menschen und rüttelte sie zum Handeln auf. Der Wunsch, die Demokratie zu beschützen, rief jetzt viele Wissenschaftler und Intellektuelle auf den Plan, die anfangs noch unentschlossen gewesen waren. Nun brachten sie ihren Widerstand gegen den Sicherheitspakt zum Ausdruck. Immer mehr Menschen beteiligten sich an den Demonstrationen. Sie trugen Plakate mit Parolen wie »Tritt zurück, Kishi« und »Löse das Parlament auf«. Anfang des Monats, am 3. Mai, war Shinichi Yamamoto gerade zum dritten Präsidenten der Soka Gakkai ernannt worden. Nun widmete er sich voller Energie der Aufgabe, eine starke und neue Bewegung in Richtung Kosenrufo zu schaffen. Er war tief besorgt über den Verlauf der Dinge, die sich im Unterhaus hinsichtlich des Sicherheitspaktes entwickelt hatten. Wie viele andere war auch Shinichi schmerzlich von diesen Ereignissen getroffen, die eine Bedrohung für das parlamentarisch-demokratische System Japans darstellten. Natürlich war die Frage, was in Bezug auf den Sicherheitspakt zu tun sei, für Japan von großer Bedeutung. Der alte Sicherheitspakt war eindeutig ein ungleiches Abkommen, das Japans Souveränität einschränkte. Doch es gab auch im neuen Pakt viele Punkte, die einer Verbesserung bedurften. Doch sollte der neue Pakt gänzlich verworfen werden, wie es die japanische Sozialistische Partei vorschlug, dann würde Japan einem sehr großen Problem gegenüberstehen. Wie sollte man die unüberbrückbare Kluft in den japanisch-amerikanischen Beziehungen überwinden, die durch solch einen Schritt entstehen würde? Das unterstreicht nur, wie absolut notwendig es ist, sich gründlich zu beraten, gemeinsam bessere Lösungen anzustreben und einen Konsens zu erreichen. Gleichzeitig muss man sich bewusst darum bemühen, sich bei der Problemklärung fest auf die vorhandenen Realitäten zu konzentrieren. Obwohl viel Zeit dafür aufgewendet wurde, den neuen Sicherheitspakt zu diskutieren, gab es keine Beratung im eigentlichen Sinne des Wortes. Sowohl die Vertreter der LDP als auch die der SPJ hatten eine starrköpfige und unflexible Haltung eingenommen und ihren Entschluss bereits gefasst, bevor die Gespräche überhaupt begonnen hatten. Während die LDP stürmisch auf die Durchsetzung des neuen Paktes drängte, beharrte die SPJ hartnäckig auf ihre Ablehnung. Die Willkür, mit der die LDP, im Vertrauen auf ihre zahlenmäßige Überlegenheit, den Pakt im Parlament durchdrückte, war ein zerstörerischer Akt gegen das parlamentarische Regierungssystem Japans. Man muss jedoch sagen, dass ein großer Teil der Verantwortung für die Geschehnisse auch bei der SPJ lag, die es versäumt hatte, im Parlament mit geeigneten Gegenmaßnahmen zu reagieren. Ohne die Bedeutung von Bürgerbewegungen zu verleugnen, es liegt in der Verantwortung der gewählten Volksvertreter, gründliche Diskussionen abzuhalten und auf diesem Weg eine Lösung herbeizuführen. Man sollte niemals vergessen, die wirkliche Lebensader des demokratischen Systems ist der beharrliche Dialog, also die Debatte, mit der man auf einen Konsens zustrebt. Seit dem Tag, als die regierende liberaldemokratische Partei die Zustimmung zum neuen Sicherheitspakt erzwang, war der Platz um das Parlamentsgebäude täglich von mehr als 10.000 Protestierenden belagert. An der Demonstration nahmen sowohl Intellektuelle als auch laternentragende Hausfrauen teil, was für den Umfang und die Reichweite der Antisicherheitspaktbewegung Zeugnis ablegte. Es war nun natürlich, dass diese Angelegenheit zu einem sehr interessanten Thema unter den Mitgliedern der Jugendabteilung in der Soka Gakkai wurde. Eines Tages gegen Ende Mai traf sich Shinichi Yamamoto mit den Vertretern der jungen Männerabteilung. Bei dieser Gelegenheit meinte einer von ihnen zu ihm: »Bei so einem wichtigen Thema wie dem neuen Sicherheitspakt frage ich mich, ob die Soka Gakkai nicht auch eine klare Position beziehen sollte.« Mit einem Lächeln antwortete der junge Präsident Shinichi Yamamoto: »Nun denn, eine Frage. Sind Sie gegen den Pakt oder sind Sie dafür?« »Ich bin strikt dagegen. Ich denke, wir sollten den Sicherheitspakt ablehnen und in internationalen Beziehungen einen neutralen Standpunkt beziehen.« An dieser Stelle entgegnete ein anderer Jugendlicher: »Ich kann nicht sagen, dass ich den Pakt gänzlich befürworte, aber ich denke, es ist eine unvermeidliche Notwendigkeit für die heutige Zeit. Gerade jetzt ist Japan noch nicht in der Lage, ohne die Hilfe der USA militärisch und wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen. Wenn wir den Vertrag jetzt abschaffen, wird Japan ein gestörtes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten schaffen. Deswegen ist es Realitätsverleugnung, den Pakt in diesem Stadium zu verschrotten. Auch andere junge Männer traten ihre Meinung kund, aber ihre Standpunkte teilten sie in zwei Lager. Shinichi sah sie warmherzig an und sagte mit einem Lächeln: Sehen Sie, wie sehr die Meinungen zwischen Ihnen, den Mitgliedern der Jugendabteilung, auseinandergehen? Obwohl Sie alle Mitglieder der Sokagakkai sind, haben Sie viele unterschiedliche Ansichten über den Sicherheitspakt. Einige von Ihnen sind dafür, andere dagegen. Egal, welche Seite Sie wählen, jeder hat ihr Für und Wider. Die Sokagakkai kann den Mitgliedern nicht sagen, was sie von diesem Pakt halten sollen. Ich möchte ihr gesamtes Meinungsspektrum so weit wie möglich respektieren. In den Lehren des Daishonin steht natürlich nichts über den Sicherheitspakt. Deshalb ist es legitim, dass auch innerhalb der Sokagakkai verschiedene Meinungen zu diesem Thema existieren. Politik und Religion sind verschiedene Dimensionen. Die vorrangigste Aufgabe der Religion ist es, das menschliche Leben zu kultivieren und ihm Nahrung zu liefern. Das ist die Grundlage für alles andere. Die Sokagakkai ist eine religiöse Organisation und als solche wird sie zu keinem aufkommenden politischen Thema Stellung beziehen. Ich glaube, wir sollten unseren Mitgliedern, die als Volksvertreter ins Oberhaus gewählt worden sind, vertrauen und alles, was auf politischer Ebene zu tun ist, ihnen überlassen. Aber sollte jemals auf dem Gebiet der Politik ein Problem auftauchen, das würde man es ignorieren, mit Sicherheit die Menschen ins Unglück stürzen und zur Zerstörung des Friedens für die Menschheit führen würde, dann werde ich mich zu Wort melden. Nein, ich werde dann sogar an vorderster Front kämpfen. Die Augen der jungen Menschen leuchteten. Am 10. Juni, mitten in der ansteigenden Protestwelle gegen den Sicherheitspakt, kam Präsident Eisenhowers Pressesprecher James C. Hagerty nach Japan, um die letzten Vorbereitungen für den Präsidentenbesuch zu treffen. Als Hagertys Auto an Tokios Flughafen Haneda zur Abfahrt in Richtung amerikanischer Botschaft bereitstand, war es bereits von einem Demonstrantenmeer umgeben, von Mitgliedern der Splittergruppe der Zen-Gakuren-Studentenbewegung und von Gewerkschaftlern, die gegen den Sicherheitspakt waren. Am Auto rüttelnde und darauf herumkletternde Demonstranten hielten Hagerty und seine Begleiter bis zum Eintreffen eines rettenden US-Marinehelikopters über eine Stunde gefangen. Dieser Vorfall verursachte nicht nur in Japan Aufregung, sondern international. Hubert Humphrey, US-Senator und Mitglied des Komitees für Auswärtige Angelegenheiten, verurteilte den Vorfall als eine direkte Beleidigung des amerikanischen Volkes. 5 Tage später, am 15. Juni, fand das tragischste und schmerzvollste Ereignis in der Geschichte der 1960er-Bewegung gegen den Sicherheitspakt statt. An diesem Abend begannen Gruppen von Demonstranten der Zen-Gakuren-Hauptfraktion, Gewerkschaftlern und Mitglieder des Neuen Theaters, einem Bündnis progressiver Dramatiker, zum nationalen Parlament zu marschieren. Plötzlich trafen Scharen von fahnentragenden Rechtsradikalen auf Lastwagen ein, stürzten sich in die Menge und begannen die Demonstranten zu attackieren. Bei dem nachfolgenden Tumult wurden die Mitglieder des Neuen Theaters, unter denen sich viele Frauen befanden, am schwersten verletzt. Mit Holzstöcken schlugen die Rechten willkürlich auf die fliehenden Demonstranten ein. Die Polizei reagierte mit Verzögerung auf den plötzlichen Ausbruch dieser Gewalttätigkeiten. Eine Tatsache, die manche als Beweis dafür sahen, dass die schlimmen rechtsextremen Aktionen von den Vertretern der Polizei stillschweigend gebilligt worden waren. Das Parlament war von beinahe 20.000 Demonstranten umgeben, die sich dort um die Zen-Gakuren-Hauptfraktion und andere Gruppen versammelt hatten. Als die Studenten von den Gewalttätigkeiten und dem verspäteten Eingreifen der Polizei hörten, nahmen sie an, dass der Angriff der Rechten von der Kishi-Regierung angestiftet worden sei. Mit dem Schlachtruf der Zen-Gakuren-Führer Entern stürmten sie das Parlament. Aufgebrachte Studenten brachen das Tor des Südeinganges auf und begannen eine Barrikade aus Polizeilastwagen wegzuschaffen, bis sie es schließlich schafften, hineinzugelangen. Die Polizei richtete starke Wasserwerfer auf die Menge. Die Studenten vergalten es mit Steinwürfen. Die Luft zwischen beiden Lagern knisterte äußerst bedrohlich. Die mit Schlagstöcken bewaffnete Polizei hatte im Schatten des Parlamentsgebäudes auf ihren Einsatz gewartet. Nun stürzte sie sich auf die Studenten, die in das Gebäude eindrangen. Ein Gewitter von zornigem Gebrüll brach los und mischte sich mit schmerzerfülltem Stöhnen. Studenten wurden sogar von hinten mit Schlagstöcken geschlagen, als sie zu fliehen versuchten. Viele von ihnen rutschten aus, fielen in die von den Wasserwerfern verursachten Pfützen und wurden von Scharen anderer Studenten niedergetrampelt. Das Wasser vermischte sich mit Blut. In diesem Tumult starb eine Studentin. Ihr Name war Michiko Kamba. Sie studierte im Hauptstudium an der Philologischen Fakultät der Tokio-Universität. Shinichi Yamamoto erfuhr in der Zentrale der Sogagakkai, was geschehen war. Der tragische Tod der jungen Studentin Michiko Kamba, die in der Hoffnung auf Demokratie und Frieden und aus Sorge über die Zukunft Japans an der Demonstration teilgenommen hatte, lastete schwer auf seiner Seele. Es schmerzte ihn auch tief, dass sowohl die demonstrierenden Studenten als auch die Polizisten, die mit der Auflösung der Demonstration beauftragt worden waren, jeweils das Blut der anderen vergossen hatten. Sie alle waren junge Menschen. Die Chancen, den Sicherheitspakt aufzuheben, waren jetzt, nachdem er im Unterhaus durchgegangen war, gleich null. Durch den Vorgang der automatischen Ratifizierung schien es unvermeidlich, dass der neue Pakt 30 Tage nach seiner Bewilligung im Unterhaus zum Gesetz werden würde, genau wie es Premierminister Kishi beabsichtigt hatte. Sollte dies passieren, dann wäre dies gleichzeitig ein Zeichen für das Ende des Kampfes gegen den Sicherheitspakt. Shinichi fragte sich, worauf die Studenten ihre Energien dann richten würden. Obwohl er besorgt darüber war, dass ihre Bewegung außer Kontrolle geriet, spürte er klar die Reinheit ihres Geistes, der sie zum Handeln motiviert hatte. Aus diesem Grund hoffte er, dass jeder einzelne Student sich auch weiterhin für den Frieden und die Demokratie einsetzen würde. Sollten sie im Laufe der Zeit ihr ursprüngliches Ziel vergessen, wäre der Tod jener jungen Studentin umsonst gewesen. Voller Schmerzen und Kummer über die Geschehnisse schwor er sich, ein Zeitalter der wahren Demokratie und des Friedens zu schaffen, in der Hoffnung, dass so das Opfer der jungen Frau gesühnt werden könnte. Am Tag nach diesem Zwischenfall entschied die japanische Regierung, dass es unter den gegebenen Umständen schwierig wäre, US-Präsident Eisenhower in Japan zu empfangen, und schlug vor, den Besuchstermin zu verschieben. Darauf hielt Premierminister Kishi eine Pressekonferenz ab, auf der er feststellte: Es ist äußerst beunruhigend zu sehen, in welcher Situation sich Japan im Moment befindet, wo destruktive, gewalttätige Kräfte die Demokratie und unser parlamentarisches System zu zerstören drohen. Die Regierung ist entschlossen, sich gegen diese kommunistische Anarchie zu stellen und die Demokratie, die die Würde der menschlichen Freiheit gewährleistet, gewissenhaft zu beschützen. Um dies durchzuführen, ist es dringend geboten, die nötigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnungen zu ergreifen. Kishis Worte spiegelten die Arroganz eines Politikers wider, der über seine Verantwortung nicht nachdenken will. War es nicht die von der liberaldemokratischen Partei erzwungene Akzeptanz des Sicherheitspakts, eine Handlung voll eklatanter Geringschätzung gegenüber Demokratie und parlamentarischer Verfahren, die mehr als alles andere den Zorn der Menschen entfachte? Am 18. Juni trat der neue Sicherheitspakt um Mitternacht automatisch in Kraft, ohne im Oberhaus zur Abstimmung gebracht worden zu sein. Als die Zeit kam, verstummte die Menge der Demonstranten, die sich vor dem Parlamentsgelände versammelt hatten.
»Wir erklären den Vertrag für ungültig«,
drang eine Stimme aus einem Lautsprecher. Bekräftigende Schreie einiger Studenten folgten. Die meisten aber hörten nur mit leeren und leblosen Gesichtern zu. Einige gingen in die Knie, als versagten ihnen die Beine unterm Leib. Einige der weiblichen Studenten schluchzten. Sie alle teilten den bitteren Geschmack der Niederlage.